Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live.
Yeah. Well, I hear them singing in the street.
Jesus is alive.
And all creation shouts aloud.
Jesus is alive.
Now surely.
Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend zu der Jugendsendung von Radio Maria Expect. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Chris Heidenreich und ich habe die große Ehre, diese Jugendsendung, diesen Abend heute anzuleiten. Wir haben ein cooles Thema und das Thema heißt Eins sein unter Christen. Real Talk unter Jungleitern unterschiedlicher Konfessionen. Also wir haben unterschiedliche junge Menschen da, unterschiedlicher Konfessionen, mit denen wir einfach gemeinsam in einen Austausch kommen möchten. Wie sieht das jetzt aus mit dem Thema Ökumene? Das heißt, es gibt unterschiedliche Strömungen in der Christenheit, die auch Unterschiede haben. Und gibt es da vielleicht Möglichkeiten, diese Unterschiede zu überbrücken, dass man gemeinsam an Jesus glauben kann? Und da darf ich kurz zu Beginn diese wunderbare Truppe vorstellen. Ich werde es jetzt nur mal namentlich erwähnen. Das ist der Sebastian Bieber, der Pastor in Ausbildung von ICF Innsbruck. Dann ist da der Konrad Schrenk. Er ist Theologiestudent und Teil vom B3. Das ist das Theologiestudentenzentrum hier in Innsbruck. Dann darf ich hier bei uns im Studio begrüßen Mathieu Scherz. Er ist Teil der Baptistengemeinde und gleichzeitig auch Leiter der ÖSM in Innsbruck, das heißt die Freikirchliche Studentenmission an der Universität Innsbruck. Und live zugeschaltet ist die Chiara Zeller aus Wien. Also sie ist in Wien, sie kommt nicht aus Wien, sie kommt aus Oberösterreich. Sie ist Teil der Hillsong-Gemeinde und arbeitet auch für die ÖSM. Und bei ihr ist auch ganz besonders, sie hat eine spannende Konstellation. Sie kommt nämlich aus einer Familie, wo es unterschiedliche Konfessionen gibt. Da bin ich schon sehr gespannt auf deinen Beitrag zu diesem heutigen Abend. Zu Beginn möchte ich einsteigen mit der Inspiration für diese Sendung heute Abend, Eins sein unter Christen. Da gab es eine ziemlich coole Konferenz letztes Jahr, 2024 im Juni. Das ist nämlich die UNUM-Konferenz gewesen in München. Ganz viele Tausende von Menschen waren dort, jung und alt, viele coole Bands waren da und eben auch Christen unterschiedlicher Konfessionen waren dort. Und es war auch eine Veranstaltung, die polarisiert hat und gleichzeitig etwas Neues gewesen ist, weil dort in einer großen Zahl Christen unterschiedlicher Konfessionen miteinander gebetet haben, sich ausgetauscht haben, voneinander gelernt haben. Und da würde ich gleich mal einen Ausschnitt von einem Interview einspielen, nämlich Gerhard Kehl. Er selber ist freikirchlicher Pastor und der Gründer von UNUM und er hat in einem Interview kurz erklärt, worum es in dieser Konferenz ging.
Wir haben jetzt gerade eine Initiative, die heißt UNUM und das ist eine Konferenz im Juni in der Olympiahalle in München. Und auf diesem Weg zu UNUM haben mich fünf Schnüre inspiriert. Ich hatte eine Gebetszeit und manchmal kommt mir während der Gebetszeit so ein Bild oder ein Satz und den greife ich auf und dem gehe ich nach. Und hier kam ein Bild von fünf Schnüren, die unterschiedliche Farben hatten. Und dazu kam aber ein Satz und ein Wort und das hieß, verknüpfen, nicht vermischen. Und dann bin ich dem nachgegangen und habe gedacht, was bedeutet das? Fünf Schnüre verknüpfen und nicht vermischen. Und das Interessante war, aus diesen fünf Schnüren, die waren dann geflochten, da wurde ein dickes Seil und das Seil war viel, viel stabiler und stärker als die einzelne Schnur. Und interessant war, dass man hier gesehen hat, dass die Rot zum Beispiel kommt immer wieder vor und bekommt seinen Platz. Und das Gelb bekommt seinen Platz. Und das hat mich so begeistert. Dann habe ich gedacht, hier ist etwas drin, auch für unser Miteinander aus den verschiedenen Konfessionen, was nochmal etwas verknüpft, etwas zusammenbringt, ohne dass wir uns vermischen müssen. Und irgendwie alle eins sein müssen, quasi eine Einheitskirche oder irgendwie ein Einheitsbrei, sondern jeder darf in seiner Farbe so sein, wie er ist.
Ja, Gerhard Kehl hat da erzählt von der Gründungsvision von UNUM, diesem verknüpften Seil, wo unterschiedliche Farben ineinander verknüpft sind, damit dieses Seil als Ganze stärker ist. Und auch wir sind hier in einer Konstellation, wo unterschiedliche Leute aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Backgrounds. Und ich möchte gleich zu Beginn des Abends euch bitten, euch mal kurz vorzustellen, dass auch die Zuhörer wissen, mit wem sie denn diesen Abend hier verbringen. Wer bist du? Was macht dich aus? Wie bist du zu deinem Glauben gekommen? Und auch insbesondere zu welcher Konfession oder wie bist du zu deiner Konfession gekommen? Vielleicht möchtest du, Sebastian, den Start in diese Runde machen.
Jawohl, hey, vielen lieben Dank, Chris. Genau, mein Name ist Sebastian Bieber. Die meisten nennen mich einfach Sebi. Bin 34 Jahre alt, habe zwei Kinder mit 5 und 3 Jahren. Verheiratet seit 7 Jahren mit, na, Blödsinn, 8 Jahren, bald 9, mit einer Oberösterreicherin. Genau, ich selber bin aus Tirol, also eigentlich aus dem Bezirk Reutte. Aber jetzt schon seit 14, bald 15 Jahren im Inntal, also in Innsbruck. Ich selber aufgewachsen, meine Eltern waren beide katholisch, sind aber in ihren jungen 20er Jahren sind sie in eine Freikirche gegangen und haben dann, sind irgendwann aus der Kirche ausgetreten und sprich, wo ich geboren wurde, bin ich schon in einer Freikirche, in einer kleinen evangelikalen Freikirche aufgewachsen. Hab aber selber, genau, meinen Weg ein bisschen über Umwege gefunden, hab da sehr viel Prägung mitbekommen, aber für mich war dann erst 2013 eigentlich in Südamerika, war so ein Moment, wo ich im Studium dort war, wo ich einfach selbst diese Entscheidung getroffen habe, Jesus nachzufolgen und bin dann, da hat der Heilige Geist und das Erlebnis mit ihm auch sehr viel Einfluss dabei gehabt, bin dann zurückgekommen und dann in eine charismatische Kirche, in eine Pfingstkirche gegangen und momentan, genau, bin ich auch in einer Pfingstkirche, in einer Freikirche, die nennt sich ICF, wir sind ein Startup und baue da jetzt seit 4 Jahren Kirche da in Innsbruck.
ICF ist eine ziemlich coole freikirchliche Gemeinde. Ich habe das aus erster Hand erleben dürfen, was da alles vorwärts geht. Wir dürfen weitermachen mit der Chiara, die aus Wien uns zugespielt ist.
Ja, hallo, ich bin die Chiara. Ich bin auch als Chichi bekannt, das ist mein Spitzname. Ich bin eben in Oberösterreich geboren und dort aufgewachsen. Und wie Chris schon angekündigt hat, bin ich auch aus einer bunt gemischten Familie. Also Papa katholisch, Mama evangelisch und ja, wir Kinder sind dann abwechselnd getauft worden als Kinder. Bisschen nach Glücksprinzip, ist immer eine witzige Geschichte. Und genau, da habe ich einfach schon sehr viel mitbekommen. In erster Linie durfte ich aber da schon wirklich von klein auf echt ja, Jesus kennenlernen, Gott kennenlernen. Und dementsprechend habe ich mich schon von klein auf eben einfach als Christ identifiziert. Ja, ich bin dann später nach Innsbruck gezogen, habe dort 4 Jahre studiert. Germanistik habe ich studiert und dort auch dann die ÖSM kennengelernt. Das sind eben Christen an der Uni. Und das ist tatsächlich eine überkonfessionelle Studentengruppe, die eben einfach einlädt, für ja Christ ein Ort zu sein, Gott kennenzulernen und dann aber eben an die Uni zu gehen und anderen Studenten von Jesus zu erzählen. Und da hat sich für mich auch einiges geändert, ja, dass ich Begeisterung bekommen habe, eben von Gott zu erzählen. Und deshalb bin ich jetzt eben nach Wien gezogen, um dort bei der ÖSM auch zu arbeiten und Vollzeit ja, als Missionarin an der Uni zu arbeiten und andere Studenten zu unterstützen und zu coachen. Genau.
Danke, Chiara, da werden wir sicher noch was von dir erzählen, aus dieser Konstellation protestantisch, katholisch, aus deiner Familie. Wir dürfen weitermachen mit einem Katholiken, dir Konrad. Magst du mal kurz erzählen, wer du bist und wie du zum Glauben gekommen bist?
Ja, danke dir. Ich heiße Konrad Schrenke, bin 28 Jahre alt und momentan studiere ich Theologie hier in Innsbruck und arbeite Teilzeit als Mesner in der Jesuitenkirche. Das ist ein wunderbarer Job. Und ehrenamtlich engagiere ich mich im Betreiben am Ausbildungszentrum für Theologiestudierende hier in Innsbruck. Ja, wie bin ich zum Glauben gekommen? Klassisch, so wie viele andere vielleicht, dass man so diesen christlichen Werte in der Familie vermittelt bekommen hat. Ich bin katholisch aufgewachsen, aus dem Dorf im Allgäu in Deutschland, Bayern. Dann in der Grundschule zu den Ministranten, so wie sich das gehört hat, so mangels Alternativen vielleicht auch. Das war halt so das, was man gemacht hat als Kind. Dann bin ich aufs Gym nach Bregenz in die Zisterzienserabtei Wettingen-Mererau. Das mag jetzt vielleicht so rüberkommen, als würde man da noch katholischer werden, aber das war bei mir gar nicht der Fall. Da bin ich auch sehr froh drum. Die Mönche dort, die haben da gar nicht den Glauben einen aufgezwängt. Und dann habe ich mich so als Jugendlicher ein bisschen davon entfernt, wollte erstmal gar nichts mit Gott zu tun haben. Und das war auch eine gute Zeit für mich. Und wollte dann Philosophie studieren, waren so ein bisschen auf der Suche. Und als ich dann nach Innsbruck gekommen bin, hatte ich wieder mehr mit dem Kloster auch zu tun, wo ich meine Schulzeit verbracht habe. Und war dann wie so eine Schnapsidee vielleicht, Theologie zu studieren. Und ich würde sagen, stark im Glauben bin ich auch jetzt durch diesen Mesner-Job, dadurch, dass ich halt viel Liturgie miterlebe, wie so diese den Glauben im Gottesdienst. Und das hat schon viel bei mir verändert. Ja, es war so ein Auf und Ab, würde ich sagen, bei mir.
Spannend, Konrad. Danke, dass du so erzählt hast, wie es bei dir gewesen ist. Und anschließend Mathieu von der ÖSM. Möchtest du noch etwas zu dir sagen und wie du zum Glauben gekommen bist?
Ja, gerne. Also mein Name ist Mathieu Scherz. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Luxemburg. Ich bin für mein Studium jetzt zwei Jahre nach Innsbruck gekommen. Und ja, wie bin ich gläubig geworden? Also ich bin auch in einem gläubigen Elternhaus groß geworden, bin zu einer freievangelischen Kirche gegangen. Und ich denke, ja, lange Zeit vielleicht eher auch aus Tradition oder auch aus Interesse, aber so wirklich Klick hat es dann erst mit 18 gemacht, weil ich mir immer dachte, was ist, wenn der Gott der Bibel nicht stimmt oder es gibt ja viele andere Götter und so weiter. Da stellt man sich Fragen. Und ja, entscheidend war dann die Reise nach Israel, wo ich gemerkt habe, dass die Bibel kein Märchenbuch ist und dass es da so viele Beweise für die Bibel gibt. Und da habe ich dann ernsthaft angefangen, mal die Bibel aufzuschlagen, die ja Gott immer mehr zu erkennen. Und ja, dann habe ich mich auch mit 18 taufen lassen. Ja. Ja, das ist so zu meinem Weg.
Spannend, Mathieu. Danke dir. Auch cool, dass auch da Unterschied, du wurdest erst als Erwachsener getauft. Vielleicht in die Runde. Wie war das bei den anderen? Konrad, du bist wahrscheinlich genauso wie ich als Kind getauft worden. Genau, ja. Sebastian, du wurdest als in einem katholischen Familien, du warst auch getauft, oder?
Na, ich habe mich dann eben 2013 12 in Bolivien taufen lassen, ja.
Ah, okay, genau, auch als Erwachsener da?
Ja, 21 Jahre war ich, ja.
Und Chiara, wie war das bei dir?
Ich bin als Kind evangelisch getauft worden, wobei ich mittlerweile aus der evangelischen Kirche ausgetreten bin, genau. Also okay. Ich bin jetzt offiziell ohne Bekenntnis, aber als Kind getauft.
Okay, spannend, ja. Also vielleicht auch am Ende noch kurz zu meiner Person. Ich bin genauso auch ähnlich wie der Konrad aufgewachsen, katholisch und habe so die typischen katholischen Prozesse durchmachen dürfen. Und es war so einfach Teil meines Alltags, mal mehr, mal weniger habe ich damit etwas anfangen können, aber das irgendwie so integraler Bestandteil meines Wochenendes gewesen. Und das hat mir auch irgendwie gut getan, so ein Fundament zu haben am Wochenende, worauf ich immer quasi auch zurückkommen kann. Und tatsächlich dann über unterschiedliche Lebenskrisen habe ich dann auch den Glauben als etwas erfahren dürfen, das mich, auch wenn alles wegfällt, dann auffängt und mir Kraft gibt in meinem Alltag. Vor allen Dingen auch meine Mutter hat mir da einen sehr persönlichen, authentischen Glauben, weil sie aus den Philippinen kommt, mitgegeben. Also auf den Philippinen erlebt man nochmal einen lebendigeren Glauben, würde ich jetzt sagen, als in unseren Kreisen. Und das hat mir dann geholfen, Schritt für Schritt den Glauben auch immer mehr ernst zu nehmen und nicht nur als ein Märchenbuch, so quasi als schöne Geschichten wahrzunehmen, sondern wirklich mal zu hinterfragen, ist das wirklich echt und ist es wirklich wahr, was da in der Bibel steht. Und so ist das Schritt für Schritt auch bei mir intensiver geworden. Und ja, schließlich darf ich jetzt hier sitzen und bei Radio Maria eine Sendung moderieren. Wir machen immer eine kurze Pause und zwar mit cooler Musik. Und die erste kommt jetzt. Und zwar darf ich jetzt ankündigen, einen sehr coolen Track, einer meiner persönlichen Lieblingssongs, Man of Your Word von Maverick City Music.
What it says. All things are possible when we believe. Old chains are breakable when we receive your way. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, hey. If you said it, we believe it.
So, wir sind wieder zurück zu unserer Jugendsendung X-Pact zum Thema Einssein unter Christen. Das große Thema, das wir uns heute Abend stellen möchten, ist das Thema Ökumene. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört, vielleicht ist es aber auch ein Fremdwort für dich. Wir sind quasi in einer Gebetswoche, diese Woche, wo wir für die Ökumene, für die Einheit unserer Christen beten. Ökumene ist ein griechischer Begriff und bedeutet Haus. Und tatsächlich wurde zum ersten Mal dieser Begriff in einem religiösen Kontext bei einem ökumenischen Konzil verwendet, wo alle unterschiedlichen Leiter der Christenheit zusammengekommen sind, um über wichtige Sachen zu entscheiden. Und dieses erste ökumenische Konzil jährt sich dieses Mal zu 1700 Jahre Konzil von Nicea. Ein schöner Anlass, über Einheit unter Christen zu sprechen. Einheit ist ein großes Thema für Jesus. Er hat für Einheit gebetet. Wie ist es so ungefähr 2000 Jahre später um die Christenheit bestellt? Sind wir alle eins? Vielleicht frage ich es einfach mal in die Runde. Was sind so eure Gedanken, wenn ihr über Ökumene, das Wort Ökumene hört oder über Einheit der Christen nachdenkt? Mutige vor. Chichi?
Ja, also mein erster Gedanke ist, dass ich heutzutage leider Nein sagen muss. Also wir sind einfach nicht eins in dem Sinne, wie Jesus es, glaube ich, vorgestellt hat. Und ich glaube, dass da ganz viel Schmerz irgendwie auch dabei sein sollte, einfach weil da einfach noch ganz viel Potenzial da ist. Und gleichzeitig glaube ich eben, ja, nach wie vor gilt es voll, dass Jesus sagt, ja, er wünscht sich, dass wir eins sind in ihm. Und deswegen so voll eine zweiseitige Antwort, ja.
Okay, alles klar. Also zum einen sind wir eins, zum anderen auch nicht. Gibt es da vielleicht auch irgendwie Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wo ihr gespürt habt, okay, auf diese Art und Weise sind wir eins oder auf diese Art und Weise sind wir uneins? Ich meine, es gibt ja in unterschiedlichen Bereichen, kann man solche Erfahrungen machen, oder was sind so eure Bezugspunkte zum Thema Ökumene?
Ja, ich kann vielleicht weitermachen. Also ihr habt eben dann eigentlich meine ganze Jugendzeit und Kindheit und genau, habe ich eigentlich, war dann eben eher im freikirchlichen Kontext, bin groß geworden und da ist, genau, war ganz klar, naja, die Katholiken, die sind Irrlehre, sage ich jetzt mal so ganz plakativ und eben eher auch negative Erfahrungen gemacht, viel oder auch am Land, zum Beispiel für meine Eltern, wo die ausgetreten sind, das war ein Skandal, gell? Also da war ganz klar, das ist eine Sekte, habt nichts mit denen zu tun, das sind falsche Lehre und so weiter. Die haben auch sehr viel Schmerz da drinnen erlebt. Okay. Und umgekehrt die Reaktion natürlich, ja, die sind natürlich komplett falsch, so. Also es ist viel Schmerz, so wie es die Chichi auch gesagt hat, glaube ich. Und ich habe dann eben nie Katholiken kennengelernt, die jetzt einen lebendigen Glauben gehabt haben. Bis eben 2013 oder 2014 war das dann, wo ich einen Freund übers Studium, der hat mich dann nach Pfingsten mitgenommen auf die Loreto-Konferenz nach Pfingsten, gell? Und dann, wo das Jugendfest der Jugend, wo ich dann mit eben, ich weiß nicht, 5.000, 6.000, 7.000 Leuten waren. Und da ist eine Welt für mich zusammengebrochen, im Sinne von, ja, gibt's das? Die glauben ja das Gleiche wie ich. Also da ist lebendiger Glauben, da ist Gott lebendig, da sind unglaublich viele junge Menschen, die den gleichen Gott kennen und worshipen und teilweise die gleichen Lieder singen und beten und also alles, was ich nicht gekannt habe in der katholischen Kirche, ist bei mir da auf den Kopf gestellt worden. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss, also meine Einstellung zu Kirche und Konfession ein bisschen überdenken. Das war so wirklich so ein ganz prägnanter Tag oder Wochenende in meinem Leben, so bezüglich auf Ökumene. Ja.
Okay, spannend. Wenn ich es nochmal so zusammenfassen darf, kannst du mich auch gerne nochmal korrigieren, war dann so quasi eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, jetzt nicht unbedingt theologische Differenzen, sondern die hat irgendwie so die Freude oder die Leidenschaft gefehlt im katholischen Kontext, oder war das eher das, was du dann quasi wieder dann auch entdeckt hast, wo du dann bei einer Veranstaltung gewesen bist, wo du gesagt hast, aha, okay, ja, es sind vielleicht Glauben, oder also da man spürt halt irgendwie, da ist ein lebendiger Glaube.
Genau, das, was ich sonst kennengelernt habe im Katholischen, wenn ich Religionsunterricht mitgegangen bin oder Beerdigungen, Hochzeiten, verschiedene Segnungen, war für mich immer, also jetzt genau, plakativ gesagt, leere Tradition. Ich habe nur Liturgie gehört und nicht lebendigen Glauben gespürt oder gesehen. So, und da haben wir einfach gedacht, okay, so sind die Katholiken. Ja, die beten halt das Vaterunser runter. Die machen, die knien sich nieder, stehen auf, knien sich nieder, stehen sich auf. Aber wo ist da irgendwas lebendig? So, weil ich halt nur diese Erfahrungen da gemacht habe. Und genau, und dann hat sich das gewendet und ich so, aha.
Spannend,
es gibt voll viel cool, Tieferes.
Ich kann dich sehr gut nachvollziehen, dem Konrad zuckt es schon in den Fingern. Was musst du dazu sagen?
Das stimmt, weil du sagst lebendiger Glaube und wenn man dann so mit so einem Traditionschristentum konfrontiert ist, dann tut es viele Menschen einfach so enttäuschen in ihren Wünschen, Hoffnungen, die sie haben, wenn man sich wirklich ernsthaft mit Gott auseinandersetzt. Und wenn du sagst eben lebendiger Glaube, wenn man nur diese Riten hat und die sich immer wieder wiederholen, Schema F läuft ab, man muss das auch leben, was man betet. Man muss das auch leben, was in der Gemeinschaft dann zelebriert wird. Und wenn dann die Leute nach Hause gehen und sich nichts dabei denken und nicht so handeln, wie sie das vielleicht in der Kirche vorgebetet oder vorgebetet bekommen haben, dann ist das absolut verständlich und das ist genau das, was es braucht. Nicht nur in der katholischen Kirche, sondern in jeder christlichen Gemeinschaft, dass Leute das auch in die Tat umsetzen, was so ja in der Theorie oder was in der Bibel oder im Gebet so passiert.
Ja, spannend. Also ich glaube, das ist ja auch die Herausforderung von jedem einzelnen Christen, dass man dann irgendwie auch immer schauen muss, dass es nicht einfach nur eine leere Hülle von Phrasen ist, sondern dass man sich jeden Tag aufs Neue so irgendwie auf die Suche macht, sich überraschen zu lassen von Gott. Mathieu, was möchtest du zu diesem Thema Ökumene sagen?
Ja, also zum Thema Einheit habe ich mir dann auch so Gedanken gemacht und bin schlussendlich auf das gekommen, dass überall, wo der Heilige Geist ist, ist ja Einheit. Also weil der Heilige Geist uns verbindet, also wenn in Menschen der Heilige Geist wohnt. Und das war für mich dann so verständlich. Aber mit dem Begriff Ökumene dachte ich mir ja, wie definiert man den Begriff? Und aus meiner Sicht, so wie ich es jetzt verstanden habe, aus katholischer Perspektive, ist Ökumene, dass man christliche Gemeinschaften wieder zur katholischen Kirche führt oder weil da die Fülle der Wahrheit vielleicht ist oder und dann den Papst auch anerkennt als Symbol der Einheit. Und ich denke, das würde mir zu weit gehen bei der, da würde ich jetzt, das würde ich nicht unter Ökumene oder Einheit verstehen. Aber trotzdem, also ich habe hier in Innsbruck besonders mit dem Leitertreffen zum Beispiel, wo ja auch katholische Leiter sind und Freikirchler, sowas habe ich als sehr ermutigend auch wahrgenommen, ja.
Ja, spannend. Also so sind dann auch quasi noch theologische Differenzen. Also es ist jetzt nicht einfach nur quasi die Lebendigkeit des Glaubens. Gibt ja unabhängig davon, es gibt ja auch lebendige Atheisten, die sehr begeistert irgendwelche Sachen verfolgen. So, dass die würden jetzt nicht in eine Ökumene hineinpassen. Aber gleichzeitig ist es schon so, vielleicht auch beides, dass man sagen muss, okay, es geht darum, spüre ich da etwas, dass da ein authentischer Glaube gelebt wird und dann eben auch noch quasi, also rationale, theologische Differenzen. Und ich denke, also meine Erfahrung ist, wenn es da einfach so eine gute Basis gibt, dass man gemeinsam den Heiligen Geist erfährt, dass man gemeinsam betet, dann lässt sich auch leichter über theologische Differenzen sprechen. Die Expertin für solche Angelegenheiten, dass man quasi auch quasi eine ökumenische Freundschaften pflegt, muss doch die Chichi sein, die ja in so einer Familie aufgewachsen ist. Was möchtest du dazu sagen?
Ja, also ich kann eigentlich sagen, dass ich das, wie der Sebi das erlebt hat, ganz andersrum erlebt habe. Nämlich so, dass ich von klein auf eigentlich sowohl Katholiken, Evangelische und Freikirchler kennengelernt habe und aufgewachsen bin unter ihnen, die alle einfach eine lebendige Beziehung zu Gott hatten. Und genau so habe ich eben auch Gott einfach kennengelernt unter einfach in Gemeinschaft mit anderen Christen. ganz egal eben von welcher Konfession. Und irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, es gibt Unterschiede. Und aus irgendeinem Grund glauben Leute was unterschiedlich in bestimmten Bereichen oder sie sehen Dinge anders. Und dann habe ich mich damit auseinandersetzen müssen, okay, irgendwie so, was glaube ich da jetzt und liegt da irgendwo die Wahrheit? Hat jeder ein Stück von der Wahrheit, wie auch immer? Und das ist ganz spannend, weil ich eben zuerst eigentlich gesehen habe, hey, es gibt von verschiedensten Gruppen, von verschiedensten Kirchen Menschen, die Jesus kennen, die Gott kennen, die einen Zugang zu ihm haben, die mit ihm unterwegs sind. Und genau, in meiner Familie war das einfach auch immer schon so. Ich habe am Anfang gar nicht gemerkt, dass es da Unterschiede gibt. Und dann ist erst der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es gibt Unterschiede. Und es war spannend, weil ich habe eben, meine besten Freunde sind fast alle eigentlich Katholiken immer gewesen in meiner Kindheit. Und mit denen war ich zum Beispiel mal auf einem freikirchlichen, auf einer Freizeit. Und dort ist dann die Frage gekommen, ob sie überhaupt gläubig sind, wenn sie Katholiken sind. Mhm. Und da wurde ich mit dieser Seite mal konfrontiert. Okay, in eine Richtung, da gibt es ganz viele Fragen. Aber dann war ich genauso in katholischen Kreisen, wo die Frage war, okay, wenn du dann mit Freikirchen was zu tun hast, sind die eh gläubig. Also in beide Richtungen ganz viel. Und das finde ich voll faszinierend, dass, genau, da habe ich dann gemerkt, okay, Leute mögen vielleicht mit Gott unterwegs sein, aber sie kennen vielleicht nicht die anderen Geschwister einfach, die Gott auch kennen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, in erster Linie geht es darum, dass wir uns einander fast nicht kennen, dass wir nicht wissen, wie wir einfach unseren Glauben leben. Mhm. Und ich glaube, das prägt mich bis heute, dass ich einfach persönlich sehr viel wissen darf über verschiedene Konfessionen und ganz viele Freunde, ganz viele Familienmitglieder in den verschiedenen Konfessionen habe und da manchmal auch so ein bisschen einfach die Kommunikation antreiben kann, ja, untereinander, genau.
Ja, voll stark. Also ich denke, das ist ein riesiger Schatz, dass du da so wertvolle Erfahrungen schon gemacht hast und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass es sehr schwierig ist für ein Gespräch unter gläubigen Christen, wenn man sich gegenseitig den Glauben abspricht. Wie können wir als Christen eins sein untereinander? Das ist das Thema von dem heutigen Abend. Wir werden gleich weiter und noch tiefer steigen in dieses Thema. Ihr merkt langsam, kommen auch so vielleicht Differenzen auf und wir wollen uns auch nicht scheuen, da uns die Frage zu stellen, wie können wir vielleicht auch Differenzen überwinden oder wo muss man vielleicht auch Unterschiede stehen lassen. Bevor wir jetzt in die heißen Themen gehen, wollen wir nochmal ein Lied uns anhören zur Abkühlung. Das ist ein Song von der lieben Sophika, eine wunderbare Musikerin aus Mannheim. Der Song heißt Beautiful Family. Erzählt von ihrer eigenen Familie und ist gleichzeitig auch ein wunderbares Bild, wie Familie in der Kirche unter Christen sein kann.
Yeah, we are a testimony. Broken life seal. After all the times we've been crushed standing, it's a miracle that we're still standing. Remember how I thought we were doomed to fail. My alarm was set. Just
Das war Beautiful Family von Sofika und das ist ein wunderschönes Bild, wie Kirche sein kann. Eine Kirche ist auch eine lebendige Familie, wo vielleicht auch unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinandertreffen und es auch mal krachen darf, aber grundsätzlich verbindet uns das Band der Liebe. So eine Familie hat uns Chichi erzählt, hat etwas ganz Starkes, wo unterschiedliche Konfessionen aufeinandertreffen und wichtig ist es, dass man sich aber gegenseitig den Glauben nicht abspricht, sondern prinzipiell den anderen den Glauben glaubt, auch wenn vielleicht oberflächlich mal ein Unterschied festzustellen ist. Aber das ist erstmal eine wichtige Basis, glaube ich, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und deswegen wollte ich einfach mal so in die Runde fragen, vielleicht bevor wir jetzt noch in die heißen Eisen einsteigen, gibt es denn überhaupt so eine gute Basis, wo man auch kontroverse Gespräche führen kann? Habt ihr überkonfessionelle Freundschaften schon erlebt oder pflegt ihr sie auch heute noch?
Also ich habe das tatsächlich positiv erlebt. Ich hatte hier in Innsbruck eine Freundschaft, das war eine sehr spezielle Freundschaft mit jemandem, der war schon ein bisschen älter. Mhm. Ist leider inzwischen an Lungenkrebs gestorben, der Bernhard Müller. Und der war auch eher freikirchlich. Mhm. Und mit dem habe ich in meiner Freizeit viel Zeit verbracht. Der hat so in seiner Rente, der war Totengräber in Allerheiligen.
Okay.
Und hat in seiner Freizeit so kleine Landwirtschaft betrieben und war im Sommer immer im Zirler Berg oben so Schäfer. Mhm. Und da bin ich mit ihm immer hoch. Und hab mit ihm da so mal einen Sommer verbracht und hab ihm da geholfen bei der Arbeit. So war harte Arbeit, aber hat Spaß gemacht. Und das war schon sehr speziell, weil er so seinen Blick über den Glauben mir vermittelt hat und ich so meinen katholischen. Er kam zwar auch aus diesem urtirolerisch-katholischen und hat das auch so ähnlich erlebt wie du, Sebastian, und war da sehr kritisch, aber war da total respektvoll. Und was ich da erlebt habe an Mini-Mikro-Ökumene, war so, wenn man selbstbewusst ist und so seine eigenen Glauben und seine eigene Konfession gut kennt, dann kann man selbstbewusst auftreten und auch den anderen respektieren, mhm, und muss nicht immer so versuchen, den anderen zu überzeugen. Mhm. Und das hat mir sehr gut getan, weil er nie irgendwie versucht hat, mich jetzt von dem Katholischen wegzubringen. Mhm. Und trotzdem habe ich da viel von ihm lernen können, auch was so lebendigen Glauben angeht, so in so Alltagssituationen. Wenn irgendwas Spezielles passiert ist, wir sind mal in eine bremslige Situation am Berg gekommen und dann war so, okay, wir beten jetzt. Mhm. Und das war für mich, ich werde da nie drauf kommen. Ich wäre da nie drauf gekommen, in so einer Situation zu beten. Und er hat mir das so ein bisschen beigebracht, so im Alltag des Gebet so ein bisschen zu integrieren.
Ah, spannend. Also was ich so bei dir so rausgehört habe, es hilft auch so eine gewisse Nüchternheit, dass es dann nicht sofort emotional wird, sondern ich bin gut fundiert in meinem eigenen Glauben und kann dann einfach auch selbstbewusst ein Gespräch führen mit jemandem, der einen anderen Glauben hat, und ist dann auch bereichernd. Wie sieht es bei den anderen aus? Habt ihr auch schon überkonfessionelle Begegnungen gehabt oder ist es heute Abend tatsächlich das erste Mal?
Also ich muss sagen, bei mir war es so in Luxemburg, dass ich da mit Christen in Kontakt gekommen bin oder jetzt noch in Kontakt bin, die aber zum größten Teil Freikirchler sind. Mhm. Aber hier in Innsbruck hat sich das schon durch die ÖSM eben auch etwas verändert, mhm, weil auch Evangelische sind und auch einige katholisch auch aufgewachsen sind. Mhm. Und ich denke, das hat mir schon auch gut getan, weil man merkt, die haben auch also eine lebendige Beziehung zu Gott und dann wird man schon irgendwie auch lockerer. Oder man, mhm, ja.
Okay, schön, ja. Also Erfahrungen helfen einfach, da ein differenzierteres Bild dazu zu bekommen. Vielleicht eine provokantere Frage noch angeschoben. Wer darf sich denn überhaupt als Christ bezeichnen? Gibt es da eine Definition, die du da quasi jetzt nennen würdest? Also quasi, dass man dann auch überhaupt in ein Gespräch kommen kann. Ist es dann quasi ganz eng gesehen oder siehst du das eher weiter? Wie gehst du das da an in deinem persönlichen Umfeld, in Freundschaften, wenn du da Gespräche führst oder wenn du halt mit jemandem mit einer anderen Konfession ins Gespräch kommst? Chichi, du?
Also ich persönlich kenne eben einfach schon extrem gut ganz, ganz viele, die verschiedene Konfessionen haben. Da stelle ich mir jetzt nicht immer die Frage, bist du Christ oder bist du nicht Christ? Wenn ich aber mit Leuten neu ins Gespräch komme, ist es, glaube ich, mega hilfreich. Also es gibt ja Glaubensbekenntnisse. Ich glaube, wir werden heute auch noch ein Glaubensbekenntnis gemeinsam beten. Das war jetzt ein kleiner Spoiler. Und die gibt es ja schon einfach von ganz früh an, wo die Kirche entstanden ist. Und ich glaube, dass das einfach ein gutes Fundament ist. Wenn man dazu Ja und Amen sagen kann, dann haben wir einfach ein Fundament, auf dem man aufbauen kann. Und genau, wo man auch weiß, okay, das sind einfach Rahmenbedingungen. Das glaubt die andere Person, das glaube ich. Und da kann man darauf aufbauen. Genau, aber ich persönlich muss sagen, genau, ich finde das, ich habe eben in meiner Familie natürlich schon eben ganz viel verschiedene Begegnungen da gehabt, aber ich finde das voll cool auch, wo ich ein bisschen aus dem evangelischen und katholischen, traditionellen und wie der Gottesdienst abgelaufen ist, das habe ich schon ganz früh mitbekommen und auch mega wertschätzend gelernt. Ich kannte mich da einfach aus. Und dann bin ich eben gerade, wie ich umgezogen bin nach Innsbruck, das erste Mal in eine evangelikale Gemeinde gekommen. Freikirchen sind ja auch nicht alle dieselben, wie ich festgestellt habe. Und da habe ich dann voll wertgeschätzt, einfach diese Fundiertheit in der Bibel. Die war einfach nochmal ganz besonders dort. Und dann bin ich jetzt auch noch in eine pfingstlerische Gemeinde gekommen, wo einfach auch einfach die Lebendigkeit und was einfach, wie der Heilige Geist einfach auch an Bedeutung da hat. Das finde ich mega schön. Und gleichzeitig schätze ich es und liebe es, nach wie vor bei einer katholischen Anbetungszeit dabei zu sein. Oh. Oder genau, ja, bei irgendwelchen Events, wo einfach diese Schönheit ist, wo Menschen einfach so ehrfürchtig auf die Knie gehen und einfach Gott anbeten. Also ich habe einfach so viel verschiedene Schönheiten entdecken dürfen in den verschiedenen Konfessionen. Und Chris, du hast mich ja auch schon mal eingeladen, mit dir gemeinsam bei einer katholischen Veranstaltung zu moderieren. Und das mache ich liebend gerne, weil ich weiß, boah, das sind Menschen, die Gott lieben, die ihn anbeten, die ihn besser kennenlernen wollen.
Cool, ja, danke für die Erinnerung. Es war echt eine coole gemeinsame Zeit, wo wir moderiert haben. Ich kann das auch nur bestätigen, dass es echt sehr bereichern kann, sein kann, unterschiedliche Denominationen aufzusuchen, unterschiedliche Stärken auch wahrzunehmen und voneinander zu lernen. Jetzt nochmal die Frage in die Runde. Sebi, was ist so deine Meinung dazu? Hast du überkonfessionelle Freundschaften?
Ja, aber ich würde jetzt eher gerne auf die zweite Frage eingehen, auf die härtere. Sehr gut, ja. Mit dem, wer darf sich eigentlich Christ nennen? Also du darfst dich ja Christ nennen, aber wer darf sich eigentlich Christ nennen? Und das finde ich schon spannend, weil ich glaube, viele, die wirklich Jesus ja im Zentrum ihres Lebens haben, haben schon ein gewisses Problem damit, wenn man sagt, ja okay, in Österreich, wir haben jetzt 9 Millionen Menschen und ich glaube ungefähr 60% sind christlich. Wenn man dann sagt, ja okay, wir haben 60% Christen in Österreich, sprich wir haben 5 Millionen Christen in Österreich, oder? Mhm. Und da würden viele, und ich persönlich auch, bei mir gehen dann schon die Alarmglocken los. Mhm. Weil für mich ist Christsein nicht nur eine Tradition, nicht nur ein, hey, ich bin auf dem Papier Christ, ich bin als Kind getauft, ich bin halt irgendwo in einer Pfarre, genau, in Tradition drinnen und habe aber sonst, außer bei meiner Hochzeit und meiner Beerdigung, habe ich nichts mit diesem Glauben zu tun. Mhm. So, also meine Alarmglocken sind da schon, deswegen finde ich es da schon wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Und wenn ich so mit Leuten spreche und rausfinden will, wo die stehen, dann rede ich auch ganz gern davon, bist du ein Nachfolger von Jesus? Mhm. Im freikirchlichen Bereich redet man auch oft, bist du wiedergeboren? Mhm. Das ist ja etwas, was im Katholischen höre ich es jetzt nicht so oft, oder? Mhm. Aber im Freikirchen redet man so oft davon, bist du wiedergeboren? Mhm. Weil es eben da eine Stelle in der Bibel gibt, wo eben Jesus sagt, ey, du musst von Neuem geboren werden durch den Geist, oder? Und erst dann hast du diese Beziehung mit Gott. Mhm. So, und da ist dann natürlich schon genau eine gewisse gewisse Spannung, weil eben, wenn jemand sich bezeichnet als Christ und dann etwas tut oder propagiert oder Ideologien hat, die ich nicht lese in der Bibel, dann sage ich, hey, stopp. Das ist Fake News, sozusagen. Und genau, da finde ich es schon spannend, über Begriffe zu reden.
Aber wie würdest du dann da quasi die Grenzziehung machen? Also hängt es an dieser Tatsache, ob jemand von sich selber sagt, dass er wiedergeboren ist? Ich meine, das ist letztlich das auch irgendwie Sozialisierungen, dass man eben gewöhnt ist, so diesen Art und Weise haben zu sprechen. Jetzt ein Katholik würde jetzt vielleicht sich jetzt auf den ersten Blick nicht als wiedergeboren bezeichnen. Ist ja auch manchmal ein bisschen ein Kampfbegriff, dass man halt sich gleich einordnen lässt, okay, ich bin eben ein freikirchlicher oder ein nicht-katholischer Christ. Aber trotzdem kann er ja auch ein gläubiger Christ sein, wenn er getauft ist, wenn er an Gott glaubt und ja auch versucht, ein gottgefälliges Leben zu führen, so, und jetzt nicht unbedingt diese Begriffe Nachfolge verwendet, sondern halt andere Begriffe, kann er ja trotzdem Christ sein. Was wäre denn so eine gute Richtlinie? Ich meine, man muss ja Menschen auch nicht in Kategorien stecken, aber wo ist da so eine Basis, wo du sagen würdest, okay, der ist auch Christ, mit dem möchte ich Ökumene leben, sagen wir es mal so. Das ist auch ein bisschen steiler. Tschüssi.
Ich glaube, nachdem es sich ja in der, im Glauben um eine Beziehung handelt mit Gott, ist es auch wichtig im Kopf zu haben, eine Beziehung entwickelt sich auch. Und manche stehen am Anfang von einer Beziehung und manche befinden sich ganz woanders in der Beziehung. Und ich glaube, das ist voll wichtig, das einfach im Kopf zu haben und dann herauszufinden, einfach durch Gespräche, durch Kennenlernen, okay, wie lebt die Person vor mir diese Beziehung? Und manchmal kommt man drauf, okay, eigentlich ist der Person die Beziehung gar nicht so wichtig. Und da schließe ich mich im Sebi an. Es ist manchmal schwierig, irgendwie herauszufinden, okay, wenn jetzt eine Person vor mir ist, ob man jetzt den Begriff wiedergeboren verwendet oder ob die Person gewillt ist, einfach Jesus nachzufolgen, ob sie wirklich Freude dran hat und eigentlich ihn besser kennenlernen möchte oder ihm ähnlicher werden will. Das kann man eigentlich nur herausfinden, wenn man da ins Gespräch geht und versucht, die Person kennenzulernen. Und das kann man nicht bei jedem Christen jetzt einfach so annehmen. Aber ich glaube auch, dass gerade Katholiken durchaus alle Begriffe Nachfolge und Jüngerschaft verwenden. Also Jüngerschaft, den Begriff hat man ja doch relativ oft in der katholischen Kirche, auf jeden Fall bei moderneren Erweckungsbewegungen innerhalb der katholischen Kirche. Ich habe selber bei einer Jüngerschaftsschule von einer katholischen Kirche eben teilgenommen. Insofern weiß ich, wovon ich rede. Aber ich glaube, dass es voll wichtig ist, egal von welcher Konfession man kommt, dass man einfach sagen kann, okay, wie schaut meine Beziehung aus und wie lebe ich einfach diese Beziehung oder was ist mir wichtig, wie möchte ich mein Leben gestalten und welche Rolle spielt Gott da?
Also was ich so raushöre bei dir ist dann eben die lebendige Beziehung zu Gott, dass es schon so irgendwie auch ein Kriterium ist, vielleicht auch einfach ein weiches Kriterium. Also man kann ja auch sagen, okay, jeder hat auf eine Art und Weise eine Beziehung mit Gott, aber vielleicht manchmal ist sie ein bisschen, ist man noch sehr fern voneinander und dann braucht es eben auch Menschen, die einen lebendigen Glauben verkündigen und sagen, hey, Gott ist real, ist kein ferner Gott, sondern er liebt dich, so wie du bist, du musst dich nicht verstellen. Sind wir uns da vielleicht alle einig oder ist es so ein bisschen ein Minimalkonsens, dass man sagen kann, jemand mit einer lebendigen Beziehung zu Gott darf sich Christ nennen? Oder also ich maße mich jetzt auch nicht an, irgendwie theologische Sachen quasi sehr fundiert zu sagen, aber wir haben ja auch einen aktiven Theologiestudenten da. Oder Mathieu, möchtest du was sagen?
Also als Theologiestudent müsste ich wahrscheinlich sagen, dass die Taufe das ultimative Kriterium ist, um sich Christ nennen zu können.
Das ist dann das katholische Verständnis, oder?
Ja, ich denke auch andere Konfessionen haben die Taufe so als Initiationsritus oder Sakrament oder als ein heiliges Zeichen, um so, dass man sich bekennt zu Gott, zu Christus. Ich wollte eigentlich noch was Lustiges zwischendrin sagen. Ich war Anfang letzten Jahres war ich in Südindien unterwegs und dann habe ich einen Taxifahrer gesehen, der auf dem Unterarm einen riesigen Rosenkranz tätowiert hatte. Mhm. Und dann schaue ich ihn an und sage, ey, du bist Katholik, oder? Rosenkranz, mhm, typisch katholisch. Also, was ist katholisch? Ja. Er kennt das nicht. Und das habe ich dann rausgefunden. Er geht einfach nur so just for fun manchmal in die Kirche, betet zu Jesus und weil ihm das so gefallen hat, hat er sich einen Rosenkranz tätowieren lassen. Aha. Und das ist in Indien anscheinend was ganz Normales für die Hindus. Für die ist das ein Gott von vielen. Und das war total schräg. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich den Christ nennen kann oder nicht, weil irgendwie war er Christ, irgendwie auch nicht. Also es war, ach so, kleine Anekdote.
Spannend, ja. Also in dem konkreten Fall müsste man vielleicht auch sagen, die Katholiken hätten in dem Fall auch quasi auf diesen Menschen zugehen können und ihn auch weiterbringen können auf diesem Prozess. Das ist meines Erachtens auch eine Stärke von Freikirchen, dass sie da auch den Schritt auf Menschen zumachen und ihnen von Jesus zu erzählen, damit man eben auch weiterkommt in seiner Beziehung zu Gott. Aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, in Beziehung zu Gott zu treten. Mathieu, was sagst du?
Ja, ich hatte noch einen Gedanken dazu, wenn man eine lebendige Beziehung zu Gott hat, wenn das das Kriterium ist. Mhm. Und dann hast du ja gesagt, Chris, dass viele Leute vielleicht das behaupten würden. Mhm. Und also wir sind ja der Überzeugung, dass wir eine lebendige Beziehung durch Jesus haben. Also so könnte man das ja noch
präzisieren,
ja, genau, durch Jesus. Und eben in Johannes 17 steht ja, dass wir eins sein sollen. Mhm. Und ein Kapitel zuvor, Johannes 16, steht, dass der Heilige Geist die Welt von Sünde überführt. Mhm. Also eben auch, wie bekommt man diese Beziehung, wenn man die eigene Sünde bekennt, mhm, und Jesus als Rettung annimmt und sich dessen bewusst wird, ja. Mhm.
Ah, ist auch spannend, das Thema Umkehr. Vielleicht können wir da gleich nochmal tiefer steigen. Sebi, ein letztes Wort, bevor wir in die musikalische Pause gehen.
Genau, na, ich würde sagen, das Gute ist, wir müssen es nicht entscheiden, sondern Gott allein. Er richtet ja dann, wer ist Christ und wer nicht. Also das ist das Gute, was entspannt ist für uns. Ja. Und das Zweite ist, egal wo die Person steht, die Richtung ist wichtig. Sprich, ich kann diese Person Richtung Jesus mitnehmen. Mhm. Ich glaube, das Ziel ist, ihm ähnlicher zu werden und ich kann die Person, egal wo sie steht, etwas vom Evangelium, von Gottes Liebe weitergeben und in die richtige Richtung inspirieren. Mhm. Genau.
Voll stark. Danke, Sebi, für diese inspirierenden Worte, die uns jetzt leiten in die musikalische Pause. Diesmal gibt's Isla Vista Worship, So in Love. Viel Vergnügen mit diesem coolen Worship-Song.
Father's endless mercy, prepared a table for me. How can it even be? You send your son down to save me. No other name will I praise but yours. No other name will I praise but yours.
Okay, wir sind wieder zurück auf Live-Sendung hier bei der Jugendsendung Expect zum Thema Einssein unter Christen, Real Talk unter Jungleitern unterschiedlicher Konfessionen. Es ist wirklich ein Real Talk, also jetzt in der musikalischen Pause wurde heiß diskutiert und einfach noch weitergemacht. Voll schön, dass wir so ins Reden kommen und wie die ihr als Zuhörer vielleicht schon gemerkt habt, es ist nicht immer so einfach in der Ökumene, es ist nicht immer so leicht. Wie schön und einfach wäre das, wenn wir uns einfach nur alle lieb hätten, aber da gibt's auch quasi theologische Unterschiede, worüber man eben auch sprechen muss, um in der Wahrheit und wirklich in der vollen Liebe zu sein, darf man sich vor diesen unbequemen Themen nicht scheuen. Als nochmal Ermutigung für uns, wirklich in die Tiefe zu gehen, möchte ich nochmal ein Interview einspielen von dem Gründer der UNUM-Konferenz, die letztes Jahr stattgefunden hat, Gerhard Kehl. Der hat in seinem Bild für seine Vision für Ökumene von ineinander verknüpften Seilen gesprochen, die alle unterschiedliche Farben haben. Und wie er sich das genau vorstellt, das möchte ich jetzt nochmal im Interview einspielen.
UNUM ist das lateinische Wort für Einssein. Wir haben da gar kein deutsches Wort dafür. Eigentlich, es gibt Einheit und Einssein. Im Englischen gibt es zwei Wörter, Unity und Oneness. Aber im Deutschen gibt es nur dieses eine Wort Einheit oder Einssein. Und um nochmal auf das Bild hier zurückzukommen, ich komme aus einer Einheitsbewegung, wo wir gelernt haben, miteinander zu laufen, Christus im Anderen zu entdecken. Das hat mich so tief bewegt über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass ich Christus im Anderen entdeckt habe. Und manchmal haben wir was zusammen gemacht und dann haben wir versucht, so wenig wie möglich rot zu sein oder so wenig wie möglich gelb zu sein, damit wir einander nicht so herausfordern. Und das war so gut und das brauchen wir auch. Ein bisschen von uns weniger zu nehmen, damit wir mehr ins Miteinander kommen. Und jetzt erlebe ich eine junge Generation, die interessiert das gar nicht. Die sagt, ach, du bist rot? Hey, sei mal so richtig rot, so rot, wie du sein kannst. Und ich, tut dich das nicht anstoßen? Bei uns war das immer so ein Kampf, dass wir einander kennenlernen und verstehen lernen. Und die Jungen, die sagen, oh nee, hier, du bist doch katholisch, mach mal so richtig Vollgas Weihrauch oder sowas, weißt du so. Oder ey, du bist doch so ein Freikirchler, mach mal so richtig einen auf Freikirche, weißt du so. Ja. So sind die Jungen manchmal, das tut mir manchmal so gut. Mhm. Weil sie einfach sagen, hey, du darfst genauso sein, wie du bist. Und ist das nicht ein Schatz? Und hier gibt es ein neues Miteinander, was mich total begeistert. Ja. Die jungen Wilden begeistern mich sowieso. Und die fordern uns Älteren auch heraus, zu sagen, hey, wir dürfen ein bisschen mehr so sein, wie wir sind. Mhm. Und auf diesem Einheitsweg, den wir miteinander erlebt haben, einfach so ein paar Schritte weiterlaufen.
Ja. Ja, das war Gerhard Kehl, der Gründer von der UNUM-Konferenz, mit seinen auch ermutigenden Worten, auch ehrlich zu sein und die Unterschiede auch in den Konfessionen auszusprechen, beziehungsweise er ist einfach verblüfft darüber, dass gerade die junge Generation sich dem auch nicht scheut, sich dem zu stellen. Und jetzt, wie es der Zufall so will, haben wir ja eine junge Generation an unterschiedlichen Christen unterschiedlicher Konfessionen hier bei uns in der Radiosendung. Und ich glaube, das ist jetzt gut, auch diese unterschiedlichen Farben von diesen verknüpften Seilen zu sprechen. Wir haben schon festgehalten, es ist wichtig in einem Gespräch, sich den Glauben nicht gegenseitig abzusprechen, dass wir uns einander glauben, dass wir Christ sind. Und ich glaube, mit diesem Fundament, ich glaube, wir würden uns jetzt alle gegenseitig auch zusprechen, dass wir auch Christen sind, dürfen wir uns auch wagen, so auch Unterschiede einfach mal anzusprechen. Gibt es da jemanden, der vielleicht da den Anfang machen möchte? Wir hatten ja jetzt eben schon eine Diskussion, wer ist denn überhaupt ein Christ? Oder hat jemand ein anderes Thema, das er ansprechen möchte? Wo hakt es denn bei der Ökumene? Schwierige Frage. Cici, du bist mit dieser Frage vertraut, aufgewachsen in einer ökumenischen Familie.
Ja, ich finde es spannend, weil ich habe das Bild, wie dieser Tipp das jetzt erzählt hat, schon in beide Seiten voll erlebt. Ich habe selber in meiner Jugendzeit beim katholischen Gebetskreis von Loreto-Bewegung öfters teilgenommen. Und sie haben normalerweise immer, also längere Zeit, den Rosenkranz am Anfang gebetet. Und irgendwann war ich mit dem Gebetskreisleiter einfach im Gespräch und er hat mich gefragt, wie es mir gefällt. Und dann meinte ich eben, ich kann einfach nicht mit, also ich kann es einfach nicht mitbeten. Es ist für mich voll okay, wenn sie das beten, das ist ja ihr Gebetskreis. Aber das ist für mich jetzt einfach nicht so ansprechend und dann sitze ich halt drinnen und genau, kann was anderes machen. Mhm. Und dann bin ich das nächste Mal gekommen und er hat gesagt, ja, sie fangen mit Lobpreis an. Und im Nachhinein hat er gemeint, hey, wenn du kommst, gib mir Bescheid, dann werden wir einen Rosenkranz einfach weglassen an diesem Abend, damit du einfach auch überall mitmachen kannst und da dich nicht ausgeschlossen fühlst. Und das habe ich schon voll in beide Seiten erlebt. Ich finde es zum einen richtig cool, wenn Leute sagen, hey, das glaube ich und so lebe ich meinen Glauben aus. Und dann steht die Person voll dazu und da stimme ich ja voll zu, hey, man sollte voll zu seinen Farben stehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind solche Schritte einfach des Aufeinanderzugehens und des Respektzeigens, finde ich auch richtig stark, wenn man sagt, hey, ich kann auch ein bisschen zurücktreten, damit ich dem anderen Platz gebe, wirklich auch da zu sein. Und genau, das habe ich, glaube ich, voll, das habe ich richtig wertgeschätzt und fand ich einfach auch voll schön.
Cool, danke Chichi für diesen Bericht. Also der Rosenkranz, das ist etwas, wo Freikirchler offenkundig jetzt nicht so viel mit anfangen können, aber vielleicht ist es auch möglich, darüber hinweg zu sehen, sagen, okay, für dich ist es die richtige Gebetsform, wenn du wirklich sagst, okay, auf diese Weise kommst du zu Jesus, dann sei es dir vergönnt, so zu beten. Ich muss jetzt nicht unbedingt dabei sein, aber ich werde dir jetzt den Glauben nicht absprechen. Vielleicht ist das eine Art und Weise, wie man so gut auch Ökumene leben kann. Oder was sagt ihr dazu? Hört's da schon auf? Ich meine, wir sind beim Studio Radio Maria jetzt sehr fundamental. Also die katholische Art und Weise auch das zu erklären, es wird eben Maria nicht angebetet. Man ruft sie an um Fürsprache und da eben da zu differenzieren zwischen Anbetung und Fürsprache, das ist dann immer so dieses Gesprächsthema zwischen Katholiken und Nicht-Katholiken. Gibt es vielleicht auch ein anderes Thema, wo ihr spürt, okay, da gibt es auch Hindernisse in der Ökumene, da wird es jetzt nicht so einfach, was gemeinsam zu machen. Mathieu?
Für mich stellt sich auch, oder eine Herausforderung wäre die Frage der Autorität. Mhm. Also wenn man sich die Frage stellt, was halten wir für wahr und wie wichtig ist es uns? Und manche Dinge sind uns ja vielleicht nicht so wichtig, dann ist es ja egal, das passt dann. Aber bei Dingen, wo wir Meinungsunterschiede haben und die uns wichtig sind, da muss man sich ja die Frage nach der Autorität stellen, also auf welche Autorität berufen wir uns. Und unter den Freikirchlern ist es ja dann eigentlich Gottes Wort, die Bibel, auf die wir uns berufen. Und so wie ich es jetzt verstehe, bei der katholischen Kirche kommt ja noch die Überlieferung, also das Leben der Kirche und das Lehramt hinzu. Also zum Beispiel, wenn der Papst jetzt etwas ex cathedra spricht, dann ist es so, dann kann es auch nicht mehr widerrufen werden. Und ich denke, dass das so ein Ursprung ist, wo halt Unterschiede sind und dass wir einfach teilweise ein anderes Fundament dann auch haben.
Ja. Finde ich sehr, sehr gut, dass du das ansprichst. Also auch so von meiner Seite aus als Katholik würde ich zum einen voll verstehen deinen Punkt. Also ich glaube, es ist extrem wertvoll und wichtig, dass jeder beginnt, selber sich mit der Heiligen Schrift auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist auch der Beitrag, würde ich jetzt mal sagen, der Reformation, dass eben die Bibel übersetzt worden ist und die Einzelne begonnen haben, eine lebendige Beziehung eben mit Gott zu haben und nicht einfach nur aus einer Tradition heraus, weil es die anderen eben machen. Also man weiß ja nicht genau, wie das gewesen ist, aber so stellt man sich das eben vor, dass da begonnen haben, die Menschen quasi besser zu erfahren, worum es im Glauben geht. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon auch für mich zumindest nachvollziehbar, dass es auch eine gewisse Form von Autorität geben muss, wo wir uns auch als Christen eben irgendwie einigen müssen, okay, so verstehen wir jetzt die Bibel. Wenn du jetzt irgendwie etwas anderes hineinliest in die Schrift, wie du, Sebastian, vorhin auch gesagt hast, okay, jemand interpretiert es einfach so, wie er es eben möchte, da braucht es eben eine gewisse Autorität, die dann eben auch sagt, okay, das können wir jetzt nicht so unterstützen, da das kann man jetzt so nicht interpretieren. Und gleichzeitig ist es eben wichtig, dass jeder eine persönliche Schriftlesung hat und auch versteht, worum es im Glauben geht, sonst bleibt das Ganze etwas leer und ja, oberflächlich. Sebastian, was würdest du dazu sagen?
Ja, eine Sache, wo es auch für mich ganz bildlich wird, ist beim Abendmahl / Eucharistie. Mhm. Eben, schon beim Begriff gibt es Unterschiedlichkeiten, aber das ist ja wirklich das Zeichen der Einheit, gell, wo Jesus seinen Jüngern sagt, hey, mach das zu meinem Gedenken, genau dieses, ja, wichtige, so, und jetzt fängt's an, Symbol, haha, eben Freikirchler sehen das Abendmahl ganz, ganz anders wie die römisch-katholische Kirche. Mhm. Und da, finde ich, wird auch so diese Trennung ein bisschen bewusst, weil eben bei uns, in unserem Verständnis, ist es gar kein Problem, in einem freikirchlichen Gottesdienst, das ist das Abendmahl, und für uns ist es eine symbolische Erinnerung, und da kann jeder teilnehmen. Mhm. Aber umgekehrt, in der römisch-katholischen Kirche ist es viel was, sag ich jetzt mal, Wertvolleres, Heiligeres, wo wir dieses Verständnis eigentlich gar nicht teilen. Mhm. Und ich habe mal mit einem Professor geredet über das Thema, und der hat gesagt, ja, eben da muss man auch so ehrlich sein und eigentlich als Freikirchliche das nicht zu sich nehmen, weil wir diese auch Eucharistie in diesem Sinne nicht so verstehen. Und da, jetzt mal, wenn ich da bin, dann möchte ich das auch respektieren. Mhm. Und gleichzeitig ist da der Schmerz auch groß, weil das wäre so eine starke Symbolik an, wow, wir sind eins, wir eben sind alle dieser Leib Christi, der ist für uns alle gebrochen, das ist Blut Christi. Und da muss man aber auch noch passen, sage ich jetzt mal, und werden wir vielleicht erst im Himmel diese tiefe Gemeinschaft haben. Genau, das ist für mich auch so eine ganz praktische Sache an Ökumene, die es manchmal, oder wo diese Trennung auch sichtbar wird, sozusagen, ja.
Klar, ja, von diesem Schmerz, danke, dass du das auch so teilst, also diese persönliche Erfahrung. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich auch vergegenwärtigt. Natürlich ist erstmal der Schmerz auf deiner Seite, aber im besten Fall ist es auch so, dass die Katholiken auch diesen Schmerz spüren, dass es eben leider nicht so ist, dass wir Mahlgemeinschaft haben. Konrad, vielleicht hast du aus deinem katholischen theologischen Fachwissen da etwas dazu haben oder auch eine persönliche Geschichte.
Mir schmerzt es auch, wenn Leute von der Eucharistie ausgeschlossen werden. Das ist eigentlich so diametral gegen die Idee vom Abendmahl. Diese Ökumene oft dort, gerade bei den Einsetzungsworten, das haben viele andere christliche Gemeinschaften, und da sind wir uns oft einig, dass man sagt, okay, diese Einsetzungsworte zum Brot und zum Kelch und zum neuen Bund, dass wir das irgendwie doch alle gemeinsam mitnehmen, wenn wir Abendmahl feiern, sei das jetzt als Erinnerung mit Realpräsenz oder mit dieser Transsubstantiation, wie es die Katholiken haben. Klar, das schmerzt, aber auf der anderen Seite wünschte ich mir als Katholik, dass die Liturgie, die wir feiern, eigentlich auf das hinführen sollte, und dann müsste sich vielleicht die Liturgie auch weiterentwickeln, dass die Worte, die Gestiken, die Symbole, die verwendet werden, dass das eigentlich in einem gläubigen Christen klar sein sollte, dass es sich hierbei um das Allerheiligste handelt. Und dann, die ist die Frage, braucht es davor dann dieses Bekenntnis, braucht es davor dann die Firmung, dass man sagt, okay, jetzt bin ich katholisch, das ist die Frage. Ich würde mir wünschen, dass die Liturgie, der Gottesdienst, auf eine natürliche Art und Weise das den Menschen irgendwie vermittelt, hier passiert jetzt gerade der Kern von dem, was wir feiern.
Das ist sehr gut, dass du das sagst. Vielleicht auch nochmal ergänzend dazu, also was du auch gespürt hast, dass du dich so ausgeladen fühlst, Sebi. Das ist ja nicht nur beim Thema Abendmahl, sondern das ist ja ein grundsätzliches Thema der katholischen Kirche. Da muss man jetzt nicht gleich die großen theologischen Fragen klären, sondern grundsätzlich, wenn man sich etwas willkommener fühlen würde, oftmals ist es doch etwas kühl und distanziert in der katholischen Kirche, wird es auch etwas von dem Schmerz, glaube ich, wegnehmen, den jemand erfährt, der eben nicht katholisch ist. Aber ich glaube, es ist nicht bei jeder Freikirche oder bei jedem Protestanten so, dass dann alle zugelassen sind zum Abendmahl. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das bei euch bei den Baptisten ist. Ist das auch so, dass jeder Zugang hat zum Abendmahl, oder ist es dann doch erst, braucht es dann erstmal einen Schritt, bevor du da daran teilnehmen kannst?
Also Voraussetzung wäre ja natürlich, dass man an Jesu Opfer glaubt und an die Auferstehung. Aber es gibt, ja, und wenn man eine lebendige Beziehung zu Gott hat, dann kann man das Abendmahl auch mitnehmen, und ein äußerliches Bekenntnis wäre dann ja die Taufe. Aber also die Taufe ist jetzt nicht Voraussetzung, aber man merkt halt, wenn man sich taufen lässt, dass man ja gläubig ist, und dann ist es ja, es ist ein öffentliches Bekenntnis, dann wäre es ja eh für alle klar. Ja.
Ah, spannend, also dass da auch die Taufe jetzt nicht Voraussetzung ist. Wir haben nur noch eine Minute Zeit, Chichi. Hast du etwas Kurzes noch zu sagen?
Da wollte ich nur dazu sagen, dass in Freikirchen das manchmal unterschiedlich gehandhabt wird. Manchmal wird dazu gesagt, wir laden einen jeden, der dieses Geschenk heute annehmen will, zum Abendmahl zu kommen. Manchmal wird dazu gesagt, jeder, der Jesus schon angenommen hat als seinen Herrn, dass der zum Abendmahl kommen kann. Also das ist immer ganz unterschiedlich, wie das auch gehandhabt wird. Aber oft wird dazu gesagt, wer eingeladen wird und wer nicht.
Genau. Danke,
aber wenn ich jetzt noch die Minute nutzen darf, komme ich nochmal ganz kurz zurück zu dem Bild, das ich voll schön fand mit den Farben. Was ich nämlich richtig als schöne Chance finde auch, ist wirklich so, sich bewusst zu sein, so was man ist, und damit dann auch die anderen feiern zu können, so wie sie sind. Und was ich einfach liebe, ist dieser eine Vers im Korintherbrief, 1. Korinther 12, Vers 26, wo steht: Wenn ein Glied, also ein Körperteil, leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und das finde ich einfach richtig schön, einfach um auf das Bild nochmal zurückzukommen. Man kann ganz bewusst sein, welche Farbe hat man, und die andere Farbe sich mitfreuen mit der oder mitleiden.
Danke, Chichi, dass du es so betonst, dass wir eins sein können und trotzdem Unterschiede stehen lassen dürfen. Es gibt einige Unterschiede zwischen den Konfessionen unter Christen, aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten, und eins von diesen Gemeinsamkeiten möchten wir jetzt noch am Ende dieser Jugendsendung zelebrieren. Ich sage nochmal Danke an alle Gäste, die hier im Studio gewesen sind. Es war echt ein spannendes Gespräch, und wir schließen jetzt gemeinsam mit dem Bekenntnis von dem Konzil von Nicea, das eben dieses Jahr 1700-jähriges Jubiläum feiert, und das uns eben eint, dieses Bekenntnis an diesen dreifaltigen Gott. Ich lade uns alle ein, gemeinsam dieses Bekenntnis zu beten. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten, und an den Heiligen Geist. Amen.
Das war die Jugendsendung Expect mit 5 unterschiedlichen Leitern unterschiedlicher Konfessionen. Und danke, dass du, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, zugehört hast bei diesem spannenden Thema. Und ich wünsche euch allen noch einen sehr gesegneten und schönen Abend. Bis bald.